Heute geht es in dieser Predigt um deine Zeit und um dein Leben, dass du in deinem Leben deine Bestimmung lebst. Und deswegen habe ich mir gedacht, Esther ist ein richtiges gutes Paradespiel von dieser Paradebeispiel, um von dieser Frau zu lernen. Das, was sie so gemacht hat, das erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Und deswegen möchte ich euch mit hineinnehmen in die Geschichte und dann in die Bedeutung für uns, was das für unsere Zeit heißt, nicht nur für die Zeit, in der wir leben, oder es hat auch was mit der Zeit, die wir haben, zu tun. Ob wir Getriebene sind, ob wir immer nur allen Erwartungen und Anforderungen hinterherlaufen oder auch Zeit haben, unsere Bestimmung zu leben. Ich habe ein paar freiwillige Pfadfinder, die mir helfen, euch die Geschichte von Esther ein bisschen näher zu bringen. Die dürfen direkt mal nach vorne kommen, am besten irgendwo hier, wo man euch sieht, hier direkt ganz oben rauf. Ich glaube, ihr hattet auch ein Mikrofon, ne? Habt ihr das selbst gehalten oder? Gut, dann kriegt ihr hin. Dann legt mal los. Warte mal, gucken wir, fängt dann an. Und immer schön vorgehen, sonst können sie das hier, die müssen das alle lesen können.
Ich bin König der Perser und Meder. Meine Frau, die Königin Vashti, kam eines Tages meiner Bitte nicht nach, zu mir zu kommen. Damals verletzte dies meine Ehre und mein Ansehen so doll, dass ich meine Frau, die Königin, verstoßen habe und mir eine neue suchte.
Ich bin ein jüdischer Mann, ein Nachkomme Benjamins. Ich war der Pflegevater, der Vormund von Natascha. Das ist Esther, meine Cousine. Da der König eine neue Königin suchte, wurden alle schönen Jungfrauen dem König vorgestellt, so auch Esther. Ich sagte Esther, dass sie nicht sagen sollte, welche Herkunft sie hatte.
Ich war nicht nur hübsch, sondern auch sehr schön. Die doppelte Betonung meines Aussehens spielte für die Perser und Meder eine sehr große Rolle. Dadurch bekam ich die Chance, die zukünftige Königin zu werden, da der König Achaverus nur dieses Kriterium für seine zukünftige Frau nannte. Doch ich war mehr als dies. Ich wusste zudem, zu wem ich gehörte und zu welchem Volk. Ich hatte auch den Mut, für das Leben dieses Volkes meines zu riskieren. Doch dabei ging ich zudem auch noch sehr weise und schlau vor.
Ich heiße Hamas. Nach einem Mordanschlag auf den König Ahasverus, den Mordechai verhinderte, erhob der König mich, einen Agagiter, über alle Fürsten im Land. Alle Großen im Palast sollten nun vor mir knien. Doch Mordechai verbeugte sich nicht vor mir. Als herauskam, dass Mordechai ein Jude ist, wurde ich über alle Juden zornig und wollte, dass sie alle getötet werden. Ich war blind vor Zorn, ein richtiger Bad Guy, ein sogenannter Stinker, ein echter Schmerz im Nacken.
Gut, dass du das vorgelesen hast, da musste ich das nämlich nicht sagen. Ich brauche jetzt mal den König Ahasverus und Hamas auf dieser Seite und Mordechai und Esther auf dieser. Also du musst ja jetzt hier rüber gehen. Also, ihr habt gerade gehört, Cousine und Cousin. Die meisten kennen sie ja als Onkel oder Pflegevater. Das lag auch daran, dass Esthers Eltern gestorben sind und Mordechai der Pflegevater wurde. Also die Verantwortung bekam, aber das echte Blutsverhältnis war Cousin und Cousin. Und es war so, dass Mordechai wusste, welche Brisanz es bei den Persern und Medern hatte, wenn man Jude war. Da aber der König, seine Frau, die kam einfach nur nicht, als er gesagt hat, komm mal. Und schon war sie weg. Ne, das war damals so, ne, wenn eine Frau nicht gehört hat, war sie weg. Einfach nur, weil sie nicht vorbeikam. Naja, sein einziges Kriterium war Schönheit. Also hat er gesagt, alle Jungfrauen im Land sollen vorstellig werden. Nebenbei hat Mordechai aber schon für den König gearbeitet und hat in einer brenzligen Situation ihm das Leben gerettet. Das hat der König gar nicht richtig mitbekommen. Es wurde aber aufgeschrieben. Es wurde festgehalten. Es wurde so runtergeschrieben auf deren Papyrusseiten. Und irgendwann hat er das mal so gelesen. In der Zwischenzeit gehörte Esther zu den ganzen Jungfrauen, die ausgewählt wurden von einem zusätzlichen Vermittler, der quasi gesagt hat, hey, alle Frauen sollen erstmal in so einen Raum und von denen soll dann der König auswählen, welche es sein soll. Das Ding war jetzt folgendes. Als der Mordanschlag vereitelt wurde, brauchte man ja ein paar neue Nachfolger, die Stelle von den Typen, die ihn umbringen sollten, einnehmen. Und das war Hamas. Der Schmerz im Nacken. Ihr dürft jetzt gerade, wollt ihr euch hier hinsetzen? Weil jetzt muss ich kurz ein bisschen was erzählen, das wird beim Stehen ein bisschen schwierig. Stellt euch mal die Situation vor. Wir hatten heute schon im Bibelgespräch das Thema Daniel und es ist völlig ähnlich zu Esther. Ein ganz anderes Volk, ganz andere Überzeugung. Ein Glauben, der eigentlich zu dem Reich, was in Medo-Persien war, diametral stand, also komplett entgegengesetzt. Und sie hat trotzdem, obwohl sie mit jüdischer Überzeugung keine Mischehe führen durfte, sich darauf eingelassen, also was heißt, sie hat sich darauf eingelassen, ihr blieb nichts anderes übrig, als Jungfrau auch mit zu den Frauen zu gehören, die eine zukünftige Königin werden würde. An dieser Stelle hätte sie schon Nein sagen können. Nee, mache ich nicht. So, tue ich nicht. Aber ihr Cousin Mordechai hat gesagt, hey, verschweig das jetzt noch. Sag nicht, woher du kommst. Und irgendwie wirkt dieser Mann sehr weise. Und jetzt möchte ich mit euch mal in das Thema Zeit hineingehen. Einen kurzen Sprung. Und dann kommen wir in die Geschichte wieder hinein. Was hat denn unser Leben, unsere Zeit mit unserer Situation, mit dem Ort, wo wir sind, zu tun? Ich habe jetzt immer ganz grob, ja, ich weiß, dass einige Lichtjahre von diesem Bild entfernt sind. Das ist nur so ein Durchschnittswert oder ein Ideal oder nennt es wie auch immer, ja. 8 Stunden Schlaf hat der Mensch. Manche werden irgendwann Vater und Mutter und haben dann plötzlich nur noch 6 Stunden oder 4 Stunden oder 3 Stunden Schlaf. Manche haben so viel Arbeit, ja, dass auch dort der Schlaf weniger wird oder die Freizeit weniger wird. Also diese Zeitskalen können sich komplett verschieben. Ich habe auch noch gehört, dass man hätte noch Geld mit hineinnehmen können. Also wenn man jung ist, hat man wenig Geld, viel Zeit, weiß aber nicht, was man machen soll. Ja, weil man kann so wenig machen. Oder wenn man dann erwachsen ist, hat man viel Geld oder mehr Geld, aber keine Zeit mehr. Wenn man Werder Bremen-Fan ist oder bei Bremen ist, hat man gar nichts, weder Zeit noch Geld. Ich dachte, jetzt hau ich mal auf die Bremer drauf, so, ne? Ja, und ist so voll im Eimer, das ist so vorbei. Ja, da will man nicht bleiben, da will man weg. Ne, das ist dann nicht so die Bestimmung, merkt man. Ich hoffe, hier ist jetzt kein Bremen-Fan. Aber was damit deutlich wird, ich habe das Bild, die Freizeit jetzt mal größer gemacht. Und die Freizeit ist eigentlich gar nicht, wir degradieren das so nach unten. Kennt ihr das, dass manche Menschen fürs Wochenende leben oder für den Urlaub oder für das, wo sie sagen, eigentlich ist das mein Leben. Und dann sind manches vielleicht Hobbys, manches sind aber auch nur Gemütszustände, so einfach irgendwo so, einfach nur sein und sagen, oh, ich möchte einfach nur sein. Und ich brauche die Arbeit und ich brauche den Schlaf, um den Batzen da zu machen. Und das könntet ihr noch austauschen mit allen möglichen Bildern. Das war ja der zweite Teil von Vers 14. Mordechai sagt Esther in der Situation, als es richtig brenzlig wurde, weil Hamas so sauer über Mordechai ist, also Hamas ist sauer über Mordechai. Warum? Weil er wird zu einem der, kannst du mal aufstehen, du wirst vom König zu einem der höchsten Männer gemacht. Und was in Persien üblich ist, ist, dass die Höchsten, alle Unteren, sich vor ihm dann zu verbeugen haben. Mordechai hat das aber ganz kurz nochmal aufstehen, hat sich nicht verbeugt, er blieb stehen. Das ging ihm hier, das geht nicht so, ne? Und er hat herausbekommen, dass er Jude ist. Und damals war das so üblich, nicht nur den mache ich einen Kopf kürzer, das ganze Volk werde ich ausradieren. Ich werde euch alle töten. Dieses Gesetz hat er erlassen und Mordechai hat das mitbekommen und da war seine Cousine schon längst die Frau von König Ahasveros. Und geht zu seiner Cousine Esther, kannst du aufstehen, und sagt, Esther, wer weiß, ob nicht gerade um dieser Zeit willen, um die Situation, um die ganzen Umstände, und das ist eine Frage, das ist keine Aussage, er ist sich da nicht sicher, aber er stellt sich die Frage und stellt Esther die Frage, hey, kann es nicht sein, dass dieser Platz, wo du bist, nicht zufällig ist? Dass du dort das leben kannst, wofür du eigentlich bestimmt bist? Sie hat es bestimmt genossen, sie war schön, ne? Das Bild habt ihr vorher gesehen, das war so, ne? Also hier, jetzt guckt sie mal an, sie ist schön, nicht wahr? Ne? Esther ist schön, ne? Und damals hat das genügt. Wenn du schön warst, gehörte dir die Welt. So, die hat das bestimmt genossen am Königspalast. So, das war ein Leben. Also sie hat, ich weiß nicht, wie viel Diener sie hatte. Sie musste sich nicht selbst holen. Das war ein Leben im Schlaraffenland. Also warum bitte sollte sie sich jetzt Stress machen, weil Hamas ein bisschen wütend ist und ein paar Juden töten will? So, sich zu verraten, weil niemand weiß, dass sie Jüdin ist, ist sie ein Kopf kürzer. Warum sollte sie das aufs Spiel setzen? Warum? Und Mordechai stellt die Frage, hey, ihr könnt euch wieder setzen, kann es nicht sein, dass der Ort, wo du bist, deine Bestimmung, nicht zufällig ist? Jetzt möchte ich mit euch über Bilder nachdenken, die uns richtig motivieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch sogar wieder komplett hinsetzen. Weil, oder da vorne, dann seid ihr in meiner Reichweite und ich kann euch wieder herholen. Ich habe überlegt, so, was sind so Bilder, wo ich glaube, das ist meine Bestimmung. So, ja? Und meine Bestimmung, wir denken dann immer gleich, boah, was ist das Ziel des Lebens? Sondern ich habe gedacht, nee, was, wo gehe ich auf? Wo merke ich, das ist mein Platz? Da gehöre ich hin. Das ist mein Platz. Uah. Kennt ihr die? Wenn nicht, dann lernt ihr sie jetzt kennen. Das sind meine Schwäger, die beiden Großen, meine Schwestern, meine Tante, weil meine Eltern beide Weihnachten ausgeflogen waren. So sind die Eltern jetzt gerade nicht drauf, aber die gehören auch noch dazu. Und meine Neffen und Nichte. Da gehöre ich hin. Und das mit der Zeit ist ja so eine Sache. Und jetzt kommt die Zeit noch da hinein. Wisst ihr noch das erste Bild, was ich euch gezeigt habe? Wenn ich meine Bestimmung leben will, dann merke ich auch, die Familie gehört dazu. Du hast auch eine Familie. Und du merkst sofort, wenn du keine Zeit für sie hast, wenn sie zu kurz kommt. Du merkst, dass die sich melden. Du merkst, dass da was nicht im Klaren ist. Du sagst, boah, eigentlich würde ich viel mehr Zeit dafür haben. Und dann verzichte ich vielleicht, wenn ich es machen kann, auf Schlaf. Ja, Arbeit ist schwierig, das zu drehen. Ja, da muss man meistens wirklich an den hinteren Balken ran. Aber die Geschichte sagt uns von Esther, du bist der Herr oder die Herrin deiner Zeit. Und wenn du, aber nur einfach nur die Herr, der Herrin deiner Zeit, einfach nur, das bringt einfach alleine nichts. Du musst auch noch wissen, so, hey, für was denn? Und wenn du dir dafür nicht Zeit nimmst, wird es kein anderer tun. Niemand anderes wird dir Zeit nehmen für die Dinge, die dir wichtig sind. Hier meine Kumpels, die kommen regelmäßig zu kurz, habe ich das Gefühl. Sind zwar Schalker und all so einen anderen Kram da. Seht ihr dieses Trikot? Mein längster Kumpel. Jonas mit dem Schalke-Trikot. Ich weiß nicht, wie früh er diesen Fehler begangen hat. Der unter mir mit dem grünen Dress ist Bayern-Fan, der hat die Welt gar nicht verstanden. So, aber ich liebe die alle so. So, das sind total die wichtigen Kumpels. Und ich merke, wenn ich diese Bestimmung nicht mehr leben kann, wenn Freunde zu kurz kommen. Und trotzdem ist es auch ein Ort, wo du nicht nur aufgehen kannst, wo so, und da komme ich gleich noch tiefer rein, wo du deine Bestimmung tiefer gehen kannst. Sport. Also ich bin sportlich. Also das sind alles diese Sportsachen, die ich so mache. So, Taekwondo habe ich ewig gemacht. Das ist übrigens ein Bild aus dem Wettkampf. Das kann ich. Konnte ich. Jetzt kann ich nicht mehr so. Also gut, wenn sich noch mal jemand anlegen möchte, dürfte er es testen. Schiedsrichter habe ich ja hier auch eine Zeit lang. Das kommt zu kurz. Mich hat jemand gefragt, mache ich das noch so, ne? Und dann habe ich überlegt, ja, im letzten Jahr 7 Mal. So rechnet man auf 52 Wochen, so 7 Mal. Das ist nicht wöchentlich, mein Hobby. Aber das kommt zu kurz. Und dann denke ich, oh. Fitnessstudio, das habe ich dann wieder hochgedreht. Da rechts dieser Lufthansa-Laden, Pias Mann. Frank kennt den Laden, mit ihm habe ich da angefangen. Und gedacht, oh, das ist wichtig. So. Und ich merke sofort, wenn ich nur in Anführungszeichen, nur sitze. So, sitzen ist aber auch wirklich denn die neue Todesursache, habe ich gehört. Also früher hat man ja gesessen, um sich auszuruhen, weil man dauernd unterwegs war. Heute sitzt man, warum? Keine Ahnung. Weil man nicht stehen will? Ich weiß nicht. So, ja? Weil wir die ganze Zeit sitzen. So. Ich liebe es und da gehe ich auf. Da kann mir jemand von Winterurlaub heute, Jan, Winterurlaub, was ist, okay, das ist dein Bild. So, ne, da gehst du auf. Jeder hat ein anderes Bild, aber wenn ich Meer sehe, das ist hier auf Kuba, das kann auch Kroatien sein, da gehe ich auf. Und ich muss da nichts machen. Ich kann da 8 Stunden am Strand liegen. 12, solange wie die Sonne anhält. Ich muss da nichts machen. Ich brauche zwischendurch was zu trinken, habe das Meer, kann mich abkühlen, kann da liegen, muss nichts machen. Städteurlaub ist auch schön, aber ich, wenn ich da bin, da tanke ich auf. Was ist dein Bild, wo du auftankst? Oh, das links kann man jetzt gar nicht so gut erkennen. Erkennt ihr das links? Das ist der Grindel. Boah, und ich habe das Bild gewählt, nicht weil es so schön beleuchtet ist, sondern man sieht ja auch noch Hamburg, ne? Den Sonnenuntergang, innen drin Shalom, Gottesdienst, heute die Musik. Ich gehe dabei auf. Das ist nicht nur ein Job, wie manche sagen, oder eine Arbeit. Das ist für mich Glauben. Mein Glaube, die Gemeinschaft mit euch, da gehe ich richtig drin auf. Und die Bestimmung für mich ist nicht nur die Kirche da, sondern da sind so viele Menschen. Und dann denke ich immer wieder an meine Freunde, an andere Leute, die ich nicht kenne und denke, boah, die Bestimmung, die große Bestimmung dahinter, was ist die denn bei Esther und dem Volk? Stehen wir nochmal auf hier, Esther. Und jetzt nochmal Hamas. Hamas, Hamas, Hamas. So, wen willst du alles killen? Weißt du das noch? Wen willst du alles umbringen? Die Juden, die sollen nicht mehr leben. Es ist egal, wen wir töten wollen. Wenn jemand nicht leben will, die Bestimmung Gottes für dein Leben ist, du sollst leben. Die Bestimmung für dein Leben ist, du sollst leben. Ihr könnt euch wieder. Du sollst leben. Die Bibel sagt in Fülle. Du sollst das Leben haben und du sollst satt werden davon. Und ein neues Jahrzehnt hat begonnen. Und dann werden wir wieder sagen, oh, ich habe mir dafür nicht Zeit genommen, ich habe mir dafür nicht Zeit genommen, ich habe mir dafür Zeit genommen. So, mag ja sein, dass es solche Situationen gibt, wo du dir nicht Zeit nehmen kannst, einverstanden. Gibt es total viele Umstände. Aber für so viele Bereiche kannst du dir Zeit nehmen. Beispiel. Ihr habt bestimmt ganz viele Erwartungen, was ich zu tun habe, oder? In meinem Beruf. Und die 8 Stunden reichen dafür gar nicht. Und ich mache auch nicht 8 Stunden. Tut mir leid, also mache ich wirklich nicht. Ich mache 6, nein, Spaß. Das glaubt ihr jetzt wirklich. Ne? Also mein Schwager sagt immer, der ist ja Lehrer, der sagt, ich mache ja nur eine Predigt, die mache ich in verschiedenen Gemeinden und arbeite ja nicht mehr 2 Stunden die Woche. Das ist sein Bild von mir als Pastor. Den nehme ich dann mal gerne mit als Praktikant so. Und ihr kennt es auch in eurem Leben. Eure Familie, eure Freunde, euer Beruf. Alle haben zig Erwartungen an euch. Und die Zeit wird nicht reichen. Und die Frage ist, die man sich dann so stellt, wann ist die Zeit, sich aufzumachen, um etwas zu tun? So, wann ist die Zeit? Diese Frage muss sich jeder stellen. Und es ist dann, wenn deine Kapazität weniger wird und du die Berufung oder die Berufung, genau, die größer wird. Und das spürst du. Du spürst in dir deine Berufung. Das, wofür du geschaffen bist, zum Leben. Dass das unterschiedlich bei uns aussieht, total. Und diese Bilder übrigens habe ich mir dieses Jahr, ich werde die noch ein bisschen ändern, aus verschiedensten Lebensbereichen hänge ich mir die jetzt auf, um mich zu erinnern, was sind meine Bereiche, wo ich berufen bin, zu leben. Dass sie mich daran erinnern, wie Esther, so, hey, ich merke doch, wenn die Kapazität kleiner wird, dass ich aufstehen muss, dass ich was machen muss. Ich weiß, dass Ina ihren Job komplett gewechselt hat. Die hat ein ganzes Sabbatjahr gemacht. Das muss Ina Kaupisch, da. Die hört einfach auf mit ihrem Job, macht ein Sabbatjahr, weiß, dass sie jetzt eine Ausbildung zum Physiotherapeutin machen wird. Das ist ein kompletter Lebenswechsel. Das ist schon heftig aufstehen. Manche müssen nur aufstehen und sagen, ich muss meine Überstunden mal nehmen oder ich müsste mal dies tun. Aber man müsste aufstehen und etwas ändern. Wenn man das merkt, dann steht niemand für dich auf. Also wenn du merkst, dass da was fehlt, es kommt selten vor, dass jemand für dich aufsteht und sagt, hey, ich habe das gemerkt und ich regel das für dich. Das bist du. Und die Berufung, die wird dann größer. Aber was ist, wenn dann so ein toller Sturm kommt wie unser Hamas? Kannst du Hamas die letzten Verse nochmal bitte vorlesen? Hamas, die letzten Verse brauche ich nochmal von dir. Verse, Sätze. Jetzt sind sie plötzlich kanonisch-biblisch geworden. Das sind meine Worte jetzt in der Bibel.
Welche?
Die letzten, die schönen hier ab. Ich war blind vor Zorn hier.
Ich war blind vor Zorn, ein richtiger Bad Guy, ein sogenannter Stinker, ein echter Schmerz im Nacken.
Boah, so ein richtiger Bad Guy. Und hier geht's jetzt nicht darum, wenn in deinem Leben jemand eine andere Meinung hat. So, ja, wenn jemand das Ziel anders verfolgen möchte. Du bist auf Arbeit und er will's anders machen und ihr habt zwei verschiedene Meinungen und streitet euch dann. Das ist nicht Hamas. So, oder in deiner Familie, ihr habt Streit, habe ich euch ja schon mal erzählt, mein Schwager und mein Vater geraten aneinander, so da ist keiner von den beiden Hamas. So, die wollen sich nicht umbringen, die gehen sich zwar in die Wäsche, ne, ist auch manchmal ein bisschen laut so, aber die haben nur eine andere Meinung. Manchmal denken wir, nur weil ein bisschen Wind in mein Leben kommt, so ein bisschen Sturm, so dass der andere gleich vom Teufel ist. Die Geschichte hier ist, es gibt Herausforderungen, die sind menschlich, zwischenmenschlich echt eine Herausforderung. Ja? Und manche, da will dir jemand an dein Leben. Und egal in welchen dieser beiden Fällen, geht es darum, sich vor dieser Furcht nicht wegzulaufen. Da kommt Mordechai zu Esther und sagt, hey, jetzt brauche ich den Vers wieder. Wenn du in dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her für die Juden erstehen. So beginnt der Text eigentlich. Er sagt, boah, da ist jemand bedroht, da muss etwas verändert werden. Und du bist an diesem Platz nicht umsonst. Du kannst ihn nutzen. Und wir denken ganz oft, ja, Esther hat nichts mit unserem Leben zu tun, weil so eine große Berufung habe ich nicht. Oder so was Weltbewegendes passiert jetzt nicht in meinem Leben. Und jetzt sind diese kleinen Beispiele total wichtig. Ich habe vielleicht kein Hamas im Nacken, aber wie hast du es gesagt? Wie habe ich es geschrieben? Ein Schmerz im Nacken und wie hast du den Typ? Der Bad Guy, Schmerz im Nacken und da war noch was Drittes. Der Stinker. So, ja, Stinker kennen wir alle. Und wir sind es manchmal selbst. Bei anderen. Wir sind manchmal das Selbst und haben dann das Gefühl, wenn wir aufstehen, was in unserem Leben verändern, dass wenn die Herausforderung kommt, dass wir am liebsten wegrennen wollen. Anstatt sich dem zu stellen. Und deswegen, hey, stell dich dieser Furcht und lebe ein anhaltendes Vertrauen zu Gott. Was ist das? Und anhaltendes Vertrauen zu Gott bedeutet, dass ich versagen kann. Dass ich scheitern kann. Dass ich sogar die Furcht bekommen kann. Dass ich Sachen nicht immer anpacke. Dass ich Menschen vernachlässige. Aber ich weiß, dass Gott nicht von meiner Seite weicht, dass er da ist, dass er möchte, dass du und ich, dass wir unsere Bestimmung leben, dass wir leben, dass wir das Leben wiederfinden. Und wenn wir es ewig schleifen lassen, dann ist dieses Vertrauen enorm wichtig, wenn die Furcht kommt. Zu wissen, wer da bei mir ist. In diesem Buch wird nicht einmal das Wort Gott genannt. Nicht einmal kommt in dem Buch Esther Gott vor. Nicht einmal. Wenn ein Jude gesagt hat, ja, dann kommt Hilfe und Errettung woanders her, dann wusste er, woher eigentlich Hilfe und Errettung kommt. Wo er sich hinwendet. Weshalb Mordechai von Hamas so gehasst wird, ist, dass er wusste, wem er sich anvertraut. Dass es Gott ist. Und das klingt für manche so super religiös. So super fromm. Und ich frage mich manchmal, wenn ich an einen Gott glaube, der so groß ist, wie wir das eben gesungen haben, warum will ich in meinen Furcht, in meinen Kämpfen, in meinen Herausforderungen das alles selbst machen? Die Herausforderung ganz alleine eingehen. Zu wissen, hey, an dem Ort, wo du bist, in deinem Freundeskreis, in deinem Beruf, in deiner Familie, in deinem Land, in deiner Stadt, dort bist du nicht ohne Grund. Vielleicht gibt es einen Wechsel, der ansteht. Aber da, wo du bist, da kannst du deine Bestimmung leben, deine Berufung leben und zu wissen, egal was passiert, woher die Hilfe kommt, zu wem du gehörst, die Freiheit zu lassen, aber irgendwann, wenn ein Punkt kommt, wo etwas bedroht wird von einem Hamas, auch aufzustehen. Und das Dritte. Wie vergewisserst du dich immer wieder, was denn deine Berufung ist? Was ist das, was Esther plötzlich dazu gebracht hat, folgende Aussage zu treffen? Und so gehen die Verse dann weiter in Vers 15. Esther ließ Mordechai antworten, so geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass ihr nicht esst und trinkt 3 Tage, weder Tag und Nacht. Und ich und meine Dienerin wollen fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz, komme ich um, so komme ich um. So, die fastet jetzt nicht, um ihr Leben zu verlängern, sondern sie fastet, weil sie sagt, ich muss mich jetzt auf das fokussieren, ich weiß, was mein nächster Schritt ist. Und ich gehe jetzt zu Gott, weil ich von ihm die Hilfe brauche, das zu machen. Ausgang offen. Wenn ich aufstehe, kann es bedeuten, dass die Veränderung nicht eintrifft. So. Aber für das, wo ich hier jetzt aufstehe, sagt Esther, hier muss ich aufstehen, weil es um das Leben geht. Hier geht es um das Leben von meinen Menschen, von meiner Familie, von meinem Volk. Und erst, wenn du in solchen Dingen deiner Berufung sicher sein willst, kannst du nur Ruhe finden, wenn du dich deiner Bilder, die du hast, wieder vor Augen führst. Ich frage mich, welches Bild hat sich Esther vor Augen geführt? Vielleicht war es das Familienbild. Vielleicht waren es auch die Freunde, die sie alle hatte. Vielleicht sogar am Königshof haben da noch mehr gearbeitet, die alle unter diesem Gesetz hätten sterben müssen. Aber sie hat sich die Bilder vor Augen geführt und hat sich vor Augen gemalt, was sie verliert, wenn sie nicht geht. Ich war mit Levi Meyer, der ja in die USA geflogen ist, im Jump House, um mich zu verabschieden. Und da war Philipp da noch dabei und die machen dann immer so im Jump House, das ist so ein Trampolin-Ding. In Hamburg. Jump House, Trampolin springen. Und dann haben die da so Flickflacks gemacht. Und da ich ja noch sehr jung bin, und mich mit den Jungs, die Flickflack können, messen möchte, habe ich gedacht, muss ich ja jetzt auch machen. Und da habe ich dann eine mentale Sache gemacht, die ich beim Taekwondo gelernt habe. Und das ist nichts anderes als wie im Glauben. Obwohl es eigentlich um nichts ging, ich soll ein Salto machen, hatte ich enorm Angst. Also dieses allein nach hinten sich zu drehen, ich hatte Angst, was passieren kann, ich könnte mir was brechen und man macht es dann ganz oft nicht. Also kennt ihr die Leute, die am 10-Meter-Turm stehen und dann Angst bekommen und es nicht machen? Und die Frage ist, boah, was hilft dir, diese Furcht zu überbrücken so? Und beim Kampfsport hatte ich auch immer Bilder und dann habe ich mir vor Augen geführt, ihr könnt mich jetzt auslachen dafür, aber so, das ist mein Bild, wie ich mich motiviere. Ich stelle mir meine Neffen und Nichten oder meine Schwestern vor, wie sie von Terroristen bedroht werden, wirklich. Und wenn ich jetzt das nicht mache, sind sie tot. So das Leben meiner Liebsten. Und dann denke ich so, was ist denn dieser Trampolinsprung gegen das Leben meiner Geschwister? Ist es jetzt echt? Und da merkt man, dass es nur eine Kopfsache ist. Und dann werde ich echt so denken, das kann ja wohl nicht sein, so, ne? Also, die können die ja nicht töten. Und dann gehe ich da richtig rein, bekommt keiner draußen mit. Und dann denke ich so, jetzt, und nur für mich mache ich das dann und sage so, ich kann mir was brechen, ich kann mir wehtun. So, und jetzt könnt ihr alle sagen, Sascha, du bist verrückt. Jetzt sind wir spätestens ausgeschaltet. Aber im Leben geht's genau ganz oft darum. An bestimmten Stellen, da könnte ich auch sagen so, hey, es geht nur um einen Trampolinsprung, muss ich nicht machen. Aber wann motivierst du dich denn in anderen Bereichen, wo es genau um deine Familie, um deine Freunde geht? Vielleicht sollen die nicht getötet werden, aber du hast keine Zeit mehr für sie. Du vernachlässigst sie und denkst dir, der Alltag, naja, kann ich ja nichts dran ändern. Hat halt meine Frau, mein Mann weniger Zeit von mir. Meine Schwester, mein Bruder, meine Freunde, kann ich nichts dran ändern. Das ist echt eine Lüge. Das ist die größte Lüge, die wir uns einreden können. Esther führt sich das Bild vor Augen und bei ihr ist es real. Es geht um ihr Volk. Und sie geht jetzt diesen Schritt und hat nicht nur Mut, sie bekommt Freude. Wenn man die Geschichte weiß, da liest, wie sie dem König begegnet, der wird ja nicht nur von ihrer Schönheit schwach, sondern die erzählt das nicht mit Angst, sondern sie strahlt Leben aus. Und deswegen denkt er, stimmt, das ist total blödsinnig, die ganzen Leute zu töten. Das bringt gar nichts. Und geht auf sie ein. Aber sie sagt an dieser Stelle, wenn es anders gewesen wäre, hätte ich es trotzdem gemacht. Wenn sie umgekommen wäre, hätte ich es trotzdem gemacht. Deswegen, wenn das neue Jahrzehnt jetzt vor dir ist, hast du dir vielleicht Silvestersachen vorgenommen und du wirst es vielleicht durch deinen Alltag komplett wieder vergessen. Vielleicht hilft es dir, ein paar Bilder zur Erinnerung in deinem Wohnzimmer dran zu machen, dir irgendwelche Bilder in deinem Kopf festzuhalten und zu sagen, hey, diesen Salto, den mache ich jetzt. Das ist so, ja, den brauchst du vielleicht nicht. Aber hey, ich nehme mich jetzt dafür und dafür Zeit. Das mache ich jetzt. Oder ich überwinde jetzt meine Angst und gehe wieder zu Menschen, wo wieder Frieden hergestellt werden soll. Vielleicht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, auf der Arbeit, weil du da die Freude an deinem Leben verloren hast. Weil du da vielleicht nicht mehr hingehen möchtest. Weil du sagst, wenn ich da hingehe, dann verliere ich die Freude am Leben. Aber wenn Gott dich da hingestellt hat, dann hat er dir auch die Möglichkeit gegeben, das zu ändern. Der Ausgang ist offen, wie bei Esther. Der ist nicht garantiert. Aber er sagt uns hier und Esther, vielleicht ist es ja die Zeit und der Ort, wo Gott dich haben wollte. Nur vielleicht. Amen.